die gekommen sind, eine gute Zeit beginnt. Weihnachten. Advents haben wir jetzt gerade schon mittendrin, schon am Schluss. Der vierte Advent, aber jetzt kommt Weihnachten. Jesus kommt. Jesus ist gekommen. Jesus wird wiederkommen. Das ist die Botschaft von dieser Endzeit, in der wir leben. So, ich möchte euch einladen zu den nächsten Gottesdiensten am Sonntag, 10 Uhr. Dann am Heiligabend, am Dienstag wird es sein, 16 Uhr. Und dann am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr, am 25. Dezember. Und dann wie gewohnt. Also, wir feiern Gottesdienst. Wir loben und preisen den Herrn. Halleluja. Und dann, wie gesagt, Silvester und die nächsten Termine, die hier angekündigt werden. Eine gute Zeit beginnt. Das ist meine Botschaft, mein Thema, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Wir sollten die Zeit auskaufen. Für uns Christen gibt es zwei wichtige, oder drei eigentlich, aber zuerst einmal zwei wichtige Ereignisse, historische Ereignisse. Das heißt zuerst einmal die Schöpfung. Die Schöpfung ist was ganz Besonderes. Wir als Christen glauben, Gott hat die Welt geschaffen. Die Welt ist nicht aus dem Urknall gekommen oder auch nirgendwo. Dann der zweite Stichtag, zweite besondere Tag für uns Christen ist die Geburt Jesu. Nach Christus 2013, 2014 und so weiter, was wir schreiben. Und dann das dritte große, wichtige Zeitereignis oder Zeitpunkt wird sein, die Wiederkunft Jesu oder die Entrückung der Gemeinde oder Weltende. Für dieses System das Ende. Aber drei wichtige Daten, also Schöpfung, Geburt Jesu und Wiederkunft Jesu. Und Jesus kam zu einer Zeit, wo die Menschen eigentlich ihn dringend gebraucht haben. Als er kam, waren die nicht bereit. Herodes und ganz Jerusalem erschrak, als sie hörten, er kommt. Und obwohl das alles vorbereitet war, Johannes der Täufer hat schon gedient oder diente in der Zeit und die Menschen waren immer noch nicht offen für das Evangelium. Jesus kam zu einer vollendeten, vollbrachten Zeit, bereiteten Zeit von Gott, also der wichtigen Zeit. Und die Geburt Jesu ist eine ganz neue Schöpfung. Der Sohn Gottes kommt auf diese Welt. Eine ganz neue Schöpfung, empfangen von der Jungfrau Maria, was es auch immer war. Ich komme nachher in diesen nächsten Tagen, auch heute wahrscheinlich ein bisschen dazu zu sprechen. Eine junge Frau kriegt ein Kind und eine alte Frau kriegt ein Kind. Das ist also dieses Historische, was geschieht. Elisabeth bekommt den Johannes und die Maria, die Jungfrau, bekommt den Herrn Jesus, unseren Heiland. Johannes der Täufer beginnt seine Mission mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Himmel kommt immer näher. Jesus, indem Jesus kommt, kommt das Himmelreich immer näher den Menschen. Wir wissen zuerst die Schöpfung, dann die Geburt Jesu und dann als drittes großes Ereignis, was ansteht, ist, das Reich Gottes kommt hier auf dieser Erde. Jesus wird seine Füße auf den Ölberg setzen, tut Buße. Das ist also jetzt die Herausforderung, in der wir hier leben. Jesus spricht immer vom Himmelreich, das Himmelreich wird kommen. Wir müssen diese kleinen Begriffe, was in der Bibel immer vorkommen, ein bisschen differenzieren. Jesus spricht nicht vom Reich Israel, auch nicht vom Reich der Juden, sondern er spricht vom Himmelreich. Das Himmelreich ist gleich, erzählt er. Das Kind in der Krippe ist der König des Universums, der kommt auf diese Erde, ist unser Retter. Und am Ende der Zeit, der wird kommen als der Herrscher und wenn er kommt und sein Ton erschallt als Richter über Lebendige und Tote, werden die Toten auferstehen, die Gräber werden sich öffnen. Auf sein Wort hin wird ja alles Leben wieder zu sich kommen. So wie am ersten Tag, wie Gott sprach, es werde, so wird auch am letzten Tag der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte, wenn das Himmelreich, das Reich Gottes auf Erden anbricht, dann wird das alles passieren, dass alles wieder auflebt. Wüste wird wieder blühen. Das Himmelreich, das Reich Gottes auf Erden, das ist hier, was Gott plant und vorbereitet hat, was durch Jesus alles jetzt entwickelt wird. Einmal fragten die Pharisäer Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Möchtest du auch wissen, wann das Reich Gottes kommt? Manche sagen, das ist ja schon in mir. Stimmt, du hast recht. Aber wann kommt das Reich Gottes? Wann ist sichtbar? Wann ist greifbar? Wenn Jesus den Planeten Erde betritt, wenn der Engel die Posaune bläst, aber lass uns die Worte Jesu hören. Lukas Kapitel 17, Vers 20 und folgende Verse. Lukas 17, Vers 20. Diese gute Zeit bricht an. Die wenigsten kapieren, die wenigsten begreifen, was es ist. Und Jesus sagt ganz einfach, es wird sein wie in den Tagen von Noah. Sie gehen einkaufen, sie flirten, sie heiraten, sie zeugen Kinder, sie bauen, sie pflanzen. Es wird sein wie beim Lot. Genauso, die Wirtschaft wird florieren, es wird alles glänzend sein und die wenigsten werden es begreifen. Es wird also eine Zeit sein, wo die Leute nur auf das Materielle schauen, nur auf das Sichtbare. Die gute Zeit, die beginnt, ist eine Zeit des Wandels. Jesus kommt ganz einfach, schlicht auf diese Welt als ein Baby. Das war Zeitwende, das war dieser Wendepunkt. Der entwurzelte Mensch sollte wieder zurückgebracht werden zu Gott. Er sollte wieder in den Urzustand versetzt werden, was es auch immer heißt zuerst einmal. Wir werden wieder zu Originalen, die kleinen Leute, die Hirten. Das fängt bei den Armen draußen an, das Reich Gottes, bei den Armen. Die Hirten werden eingeladen, kommt euch, ist der Heiland, der Erlöser geboren. Dann Jesus sucht die Fischer, auch wieder Handwerker, einfache Leute und ruft. Durch Jesus Christus hat Gott ein großes Licht in dieser Welt angezündet. Und es wird heller und heller und heller. Es heißt einmal, das Volk, das im Dunkeln sah ein großes Licht. Die Menschen werden wieder Gott schauen dürfen in ein paar Jahren. 30 Jahre später, wir wissen ja, was da passiert ist in den Evangelien. Es ist hochinteressant. Plötzlich finden sich die Leute sich selbst, sie finden zu Gott. Sie finden zu dem Erlöser, zu Messias. Dämonen schreien, Aussätzige werden gereinigt. Kranke werden gesund, Tote stehen auf, Reich Gottes. Das ist Reich Gottes pur. Jesus gibt ganz konkrete Hinweise, wann und wie das Reich Gottes kommt. Zuerst einmal, es kommt nicht mit großen Gebärden. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man mit äußeren Zeichen sieht, dass jemand mit Fanfare kommt. Hallo, hier ist der König. Halleluja rufen oder Hosianna schreien. Nein, es wird ganz einfach kommen. Man wird es gar nicht merken. Und wenn Jesus heute kommen würde, würden die wenigsten Leute merken, dass er gekommen ist, dass er schon längst da ist. Manche sagen, wo ist der Antichrist? Die suchen den Antichristen. Und was, wenn ich meine Bibel aufmerksam lese, der Antichrist ist schon 100-mal da. Wir merken es bloß nicht. So, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, auch das dämonische Reich kommt nicht mit äußeren Zeichen, der Antichrist, der kommt ganz unmerklich. Die Leute werden immer mehr abdriften vom Evangelium, immer verstockter. Die werden dann an alles Mögliche glauben, bloß nicht an Gott. So, das Reich Gottes ist ein inneres Reich. So fängt Gott an, das Reich, sein Reich, inneres Reich, zuerst mal hier drin. Im Menschen selbst ist es eine Herzenssache, es ist etwas Geistliches, das ist das Reich Gottes, so beginnt es. An Weihnachten feiern wir eigentlich eine dreifache Geburt. Die Geburt Gottes, die Geburt des Menschen und des Menschensohnes. So eine dreifache Geburt der Offenbarung Gottes ist so vielschichtig. Das Reich Gottes kommt sichtbar und greifbar auf diese Welt. Zuerst mal das eine, die Geburt Jesu. Wir haben seinen Stern gesehen. Die Engel kommen und sagen, Hosianna oder Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Gott sendet seinen Sohn, er kommt in diese Welt. Ist ein kosmisches Ereignis. Die Geburt Jesu ist ein reines, zuerst mal ein reines kosmisches Ereignis. Wir haben seinen Stern gesehen. Du musst sehen, alles greift ineinander. Alles wird reell irgendwie in der unsichtbaren Welt zuerst einmal. Und die kommen, die Weisen und erschrecken Jerusalem, die Frommen, die Bibel lesen, die Bibel kennen sollten, die Schriftgelehrten. Die erste Offenbarung Gottes, das haben die Sterne und Engel angekündigt, seine Geburt. Es war ein historisches Ereignis, Weltereignis, universelles Ereignis. Die zweite Geburt von der Jungfrau Maria. Ist auch sehr interessant, diese Jungfrau Maria, ein Mädchen, das von keinem Mann wusste, nicht geschwängert wurde von Menschen oder von einem Mann, sondern auf eine übernatürliche Art geboren wurde. Biologisch ist es möglich, aber bloß alle Millionen von Jahren. Und das war eine Ausnahme, was Gott gemacht hat. Jesus wurde in Reinheit empfangen und dann im Stall geboren. Kannst du es vorstellen? In Reinheit empfangen und im Stall geboren, in Bethlehem, in Juda. Jesus war sündlos, ohne Erbsünde. Er war gar nicht mit der Sünde belastet, sein ganzes Leben. Er hat nichts von Sünde gewusst, hat auch keine Neigung zur Sünde gehabt, dass er gegen Gott rebelliert. Seine Geburt war also ein Naturwunder, ein neuer Schöpfungsakt. Plötzlich wird der Sohn Gottes geboren von einer Jungfrau, die von keinem Mann wusste, also die nicht auf dem natürlichen Weg, der nicht auf dem natürlichen Weg gezeugt wurde. Der Sohn Gottes benutzt einen menschlichen Körper, wird einer von uns, Gott vermenschlicht sich, etwas Neues beginnt. Nur ohne Sünde. Und dann noch die dritte Geburt Jesu, die sich ereignet und stattfindet, die findet in uns statt. Heute, jetzt, hier. Und immer wieder. Augustinus hat einmal gesagt, was nützt es, wenn Jesus 1000-mal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen? Was nützt die kosmische Geburt? Was nützt es, die übernatürliche Geburt und Zeugung und alles, und es passiert nichts bei mir. Was nützt es, wenn es nicht bei mir passiert? Jede gläubige Seele kann die Geburt Jesu erleben und sich an der Geburt Jesu beteiligen, heute noch. Wenn Jesus in uns geboren wird, dann beginnt Gott sich zu offenbaren. Dann beginnt nicht nur für die Zeit, für die Juden damals, für die Geschichte, sondern beginnt für jeden Einzelnen eine besondere Zeit, besonderer Abschnitt. Dann beginnt die gute Zeit, eine andere Zeit, ein anderes Leben, das himmlische Leben, das geistliche Leben, das göttliche Leben. Jede Seele wird plötzlich erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Jesus in mir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Jesus betritt unsere Seele. Jesus wird in unsere Seele geboren, aber zuerst einmal muss die Seele leer werden. Tut Buße, heißt es in der Bibel. Tut Buße. Putzt alles raus, stellt auf den Kopf und schüttelt alles raus, was in der Seele noch drin ist. Das muss alles raus. Wenn wir unseren Schöpfer aufnehmen wollen und bereit sind, dann fängt er an uns zu arbeiten. Zuerst mal putzt er uns, räumt in den Stall auf. Ich muss vorstellen, der Stall als Kreissaal. Unhygienisch. Unsauber. Letztendlich ein tolles Bild. So kommt der Sohn Gottes in einem Saustall zur Welt, auf Deutsch gesprochen. Da riecht's noch nach Schafe, was es auch das heißt. Aber hier kommt der Sohn Gottes und fängt der Reine aufzuräumen. Der Vollkommene bringt Ordnung. Und Gott versucht in unserem Leben das Raum zu schaffen durch Jesus Christus. Josef muss Maria und das Kind aufnehmen als sein Kind, und genau das passiert bei uns. Eine neue Zeit beginnt. Jetzt musst du einen anderen, der gar nicht zu dir gehört eigentlich, als Josef, musst du dir vorstellen, wir reden immer von Maria, aber der Josef muss jetzt Jesus annehmen, akzeptieren. Und so musst du genauso Jesus akzeptieren wie der Josef, das Jesuskind akzeptiert hat. Und die Maria natürlich auch dazu. Und das geht gegen alle Logik, gegen die Tradition, gegen alle Vorstellung. Das ist nicht normal. Aber er muss jetzt annehmen, und genau das Glaubensleben ist auch nicht normal. Ich nehme jemand in mein Leben hinein, ich rede mit ihm, diskutiere mit ihm, plane mit ihm, habe mit ihm Gemeinschaft. Bin ich schizophren? Bin ich verrückt? Was ist mit mir? Aber Gott hat es so gewollt. Josef, nimm das Kind. Das, was von ihr geboren wird, ist vom Heiligen Geist. Und das, was Jesus in dir produziert und erzeugt, ist auch vom Heiligen Geist, ob du das verstehst oder nicht. Josef und Maria mussten darüber schweigen, die haben darüber nicht geredet, wahrscheinlich erst nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, dass Maria dem Lukas erzählt hat, was alles da passiert ist. Und deshalb vorher haben sie geschwiegen, denn die Leute in Nazareth glaubten, dass sein Vater kennen wir, den Zimmermann, Josef, den Vater kennen wir perfekt, und Maria und die Brüder oder die Schwester und so weiter sind alles draußen. Da war gar kein großer Unterschied. Weißt du, es fällt gar nicht auf, dass Jesus gar nicht einer von ihnen war, von der Familie, und trotzdem zur Familie gehörte und trotzdem die Familie ausmachte und trotzdem, deswegen war die Familie da. Sie mussten alles schweigen und alles für sich behalten. Und Geschwister, das ist das Geheimnis des neuen Lebens. Du musst so vieles im Glauben für dich behalten, das geht niemand was an. Das geht niemand was an. Josef musste schweigen, Maria musste schweigen von dieser Jungfrauengeburt, deshalb wird sie verdächtigt, sie hätte da mit irgendeinem römischen Soldaten was gehabt. Vergiss das, das wurde ihr alles unterstellt. Und du kriegst auch so, wenn du Christ wirst, du kriegst so viele Unterstellungen in deinem Leben. Guck mal, was die Christen alles sind. Du musst dir vorstellen, die reden da mit irgendjemandem, die meditieren, die sinnieren und was auch sie alles machen. Für die Welt ist das unverständlich, das kannst du nicht erklären. Und die haben auch gar nicht probiert zu erklären. Nur die, denen der Heilige Geist es offenbart hat, und erst nach Pfingsten, und Maria war auch dabei, oben im Zöller, und dann erst wurde das alles bekannt, wie das Kind zustande kam. Wir begreifen das nur so im Schattenspiel. Und der Glaube ist so etwas wie Schattenspiel. Du siehst dahinter, da wird was passieren, du siehst die Schatten, die Reflexe. Und genauso ist die Geburt Jesu, Weihnachten, diese neue Zeit, die beginnt. Das hängt man nicht an der großen Glocke. Ich bin Christ geworden, Leute, schaut her. Nein, das ist Angeberei und Stolz. Denn in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein Christ, dann sagen sie, leben wir mal wie ein Christ. Verstehst? Ich habe hinten auf meinem Auto zeitlang so ein Schild gehabt, gerade du brauchst Jesus, und dann habe ich Fehler gemacht. Bin nicht anständig gefahren und jemand falsch überholt oder zu schnell überholt oder was auch da war. Dann überholt er mich und dreht die Scheibe runter. Gerade du brauchst Jesus. Verstehst? Weißt du, Da musst du jetzt als Christ leben. Und das ist ein Prozess, Christ zu leben. Das ist eine Lebensaufgabe. Das schaffst du nicht in einem Tag, 3 Wochen oder 3 Jahre oder 30 Jahre. Das habe ich heute noch nicht geschafft, ganz so wie ein Christ zu leben. Deshalb kann ich nicht an die große Glocke hängen, ich bin ein Christ. Wir machen manchmal Fehler. Wir reagieren manchmal falsch. Jesus in uns, das wird gelebt. Reich Gottes in uns, das wird gelebt. Heiliger Geist in uns, das wird gelebt. Wort Gottes in uns, das wird gelebt. Und das muss man nicht jemand erklären. Eine Pflanze, die lebt, die fragt nicht viel, diskutiert nicht viel, verhandelt nicht mit anderen. Die lebt, die entfaltet sich. Josef diente schweigend der Maria und dem Jesuskind. Schweigend. Und von ihm hören wir keine Predigt, hören wir keine Rede, nur er tat das, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Und dabei wurde einer der wichtigsten Personen im Leben Jesu. Was wäre Jesus ohne Josef? Er hat nichts Großes geredet, aber er stand bei. Er hat Jesus ausgelebt. Er war ja das Haupt der Familie. Und Jesus hat sich sogar ihm untergeordnet, als er einmal weglief und er weglaufen wollte in den Pubertätsjahren. Reich Gottes bricht an. Das ist eine gute Zeit. Aber das ist auch eine komplizierte Zeit, eine schwierige Zeit. Jetzt kommt Jesus in das Leben von Josef und Maria. Jetzt ist nichts mehr normal. Jetzt müssen sie nach Ägypten fliehen, dann müssen sie wieder zurückkommen. Aber da ist ein bisschen Gefahr, da gehen sie nach Nazareth. In Lukas Kapitel 17, wenn wir da weiterlesen, Vers 20 bis 37, wo ist das Reich Gottes? Und lies mal, was da heißt. Man wird auch nicht sagen, sieh hier ist es oder sieh dort einmal nach. Nein, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, in der Krippe, im Stall, in unserem Leben. Schon mitten unter euch. Gottes Reich ist jetzt schon mitten unter euch. Und dann sagt er Jesus zu seinen Jüngern, und es wird eine Zeit sein, wo ihr danach euch sehnen werdet, auch nur einen Tag des Menschensohnes zu erleben, aber es wird euch nicht vergönnt sein. Jesus ist im Himmel, er ist nicht mehr unter ihnen. Er ist weggegangen und hat den Heiligen Geist gesandt. Und jetzt muss der Mensch lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben. Jesus ist weit weg, auch heute Abend. Jesus ist weit weg. In meinem Namen bittet er ihr, in meinem Namen kommt ihr zusammen, in meinem Namen macht ihr das und in meinem Namen macht ihr das. Aber er ist so weit weg. Es wird eine Zeit kommen, wo ihr euch danach sehnt, auch nur einen Tag des Menschensohnes zu erleben. Aber es wird nicht vergönnt sein. Und in diesen Tagen leben wir. Wie gerne hätte ich doch damals gelebt, als er da an dem Berg predigte oder am Wasser ging oder diese Wunder beim Fischfang von Petrus und so viele andere. Oder auch nach der Auferstehung. Kreuzigung hätte ich nicht gerne gehabt, aber trotzdem alles andere hätte ich gerne erlebt und miterlebt. Wie gerne hätte ich ihm zugehört, diese ganzen Predigten, die er so gepredigt hat. Und er sagt, das könnt ihr gar nicht behalten, was ich euch sage. Der Heilige Geist wird euch alles erinnern. Und weiter hat Jesus gesagt, und sie werden euch sagen, seht da und dort ist er. Seht nicht hin oder geht auch nicht hin und lauft auch keinem nach, heißt es weiter. Jesus, und dann sagt er noch was passieren wird. Er muss verworfen werden und er muss abgelehnt werden. Also zuerst einmal, du wirst Christ, nimmst Jesus auf und dann musst du fliehen. Du wirst abgelehnt. Man will dich umbringen. Man will dir diesen Jesus wegnehmen. Man gönnt dir diesen Jesus nicht. Der Herodes gönnt nicht, dass du Jesus hast. Der tötet die ganzen Knaben in Bethlehem. Und vorher muss er aber noch vieles leiden und von der jetzigen Generation verworfen werden. Und wenn der Menschensohn kommt, dann wird es sein wie zu Noahs Zeiten. Die Menschen aßen und tranken, heirateten und wurden verheiratet, bis an dem Tag, bis Noah in die Arche ging. Denn dann kam die Flut und brachte sie alle um. Sie haben gar nicht geachtet. Da passiert so viel. Die Zeit hat begonnen. Damals. Und die haben geschlafen. Und es ist erstaunlich, dass immer, wenn große Dinge passieren, die Menschen schlafen. Jesus kämpft im Garten Gethsemane, ringt um sein Leben. Und dann, was machen die unseren Brüder? Oh, Herr Jesus, danke, du machst es schon. Verstehst du? Und so sind wir Menschen, so sind wir Christen. Wir überlassen alles dem lieben Gott. Du machst es schon. Könnt ihr nicht mit mir fasten, eine Stunde oder einen Tag oder ein paar Minuten? Und dann sagt er weiter, und es wird sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten, bis an dem Tag der da Lot aus Sodom herausgeführt wurde. Und da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Und genauso wird es sein, wenn das Menschensohn kommen wird. Für alle sichtbar, aber keiner wird es glauben wollen. Die spüren, da ist was in der Luft. Eine neue Zeit beginnt, etwas bahnt sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell. Da bricht so viel durch, auf und um. Und wir fragen, was soll das alles? Aber die Menschen sind unachtsam. Sie werden nicht darauf achten. Sie werden gar nicht wichtig nehmen. Das ist bedeutungslos. Schon immer gewesen. Und weißt du, und das ist das Tragische an der Geschichte. Das war schon immer mal. Die Geschichte wiederholt sich. Das war schon immer so. Sie sind gleichgültig, desinteressiert und gehen an dieser ganzen Geschichte vorbei. Und dann sagt Jesus weiter im Lukas-Evangelium: Wer sich dann gerade auf der Dachterrasse seines Hauses aufhält, so Penthouse, ganz hoch oben, wer sich auf der Dachterrasse seines Hauses aufhält, also die haben damals schon Balkons gehabt, aber die haben mehr auf dem Dach dort gewohnt, und seine Sachen ins Haus aufhält und seine Sachen im Haus hat, soll er nicht heruntersteigen, um sie wieder zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht erst zurückkehren. Denk an Lots Weib oder Frau. Wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Wer aber es verliert, der wird es bewahren. Genau das ist es, die Geburt Jesu in uns. Jetzt musst du laufen, lieber Josef. Jetzt musst du Opfer bringen, liebe Maria. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und ich sage euch, wenn in jener Nacht zwei auf einem Bett liegen werden, wird der eine aufgenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Wenn zwei an derselben Mühle mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen werden. Und der Herr sagt, ihr müsst wachen. Und die Jünger sagten, Herr, wo soll das geschehen? Fragten sie. Und er erwiderte, da wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Du siehst schon, diese Geier kreisen. Der weiß, da passiert, da ist irgendwo eine Leiche. Und Christen sind Leichen. Wir sind gestorben für diese Welt. Das sind Christen. Eine neue Zeit bahnt sich an. Und deshalb, wenn das Christentum abnimmt, abfällt, lau wird, träge wird, das ist wunderbar. Auf der einen Seite, da bahnt sich was an. Da wird das Echte vom Falschen geschieden. Da findet die Entrückung statt. Und da, wo es Aase, sammeln sich die Geier. Man wird weggeschnappt. Wir denken manchmal, das ist furchtbar. Aber der Herr sagt, der Abfall muss zuerst kommen. Der muss zuerst verworfen werden, der Herr Jesus. Die gute Zeit, die wird vorbeigehen, wo man hört und man wird sich, und er sagt hier, und ihr werdet euch sehnen nach diesem Tag, diese freien Gottesdienste, wo man frei predigt, wo man zusammenkommt, ungeniert, ohne Angst, ohne Verfolgung, ohne Gestapo, ohne Stasi, ohne KGB. Verstehst du, da kommst du zusammen und bist ganz frei. Ihr werdet euch sehnen nach einem Tag in Freiheit, dass wenn wir noch einmal die Hände hochheben könnten. Du wirst gleich, sobald du die Hände hochhebst, wirst du gleich abgeholt. Glaub mir das. Das wird gefährlich werden. Diese Freiheit wird eines Tages zu Ende sein. Da wirst du nicht mit emporgehobenen Händen Gott loben und preisen. Da wird genau geguckt, wer outet sich als Christ. Verfolgung wird kommen. Die Gnadenzeit wird verstreichen. Noah und Lot, denk an diese Geschichten. Die waren beschäftigt, waren voller Action. Sie haben so viel getan. Die Leute, sie haben sich nur auf das Materielle konzentriert und nicht auf das Geistliche. Und genauso wird es sein, auch wenn Jesus kommt. Matthäus 25, lies mal. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Ja, alles. Und dann sagt Jesus, und ich kenne euch gar nicht. Den Leuten ging es gar nicht um Jesus, denen ging es um Zeichen und Wunder. Um Dämonenaustreibung, Befreiung, Erfolg, Materialismus. Reich Gottes kommt nur, wo Jesus ist, Leute. Wo Jesus ist, hier beginnt die gute Zeit. Und das vielleicht sind nur zwei Leute, Josef und Maria und Simeon und Hanna und noch so ein paar. Es ist eine ungewöhnliche Zeit, wenn Jesus kommt. Da ist kein Platz für Selbstmitleid und Ängste und Sorgen und Kummer, dass man mit sich selbst beschäftigt. Die Zeit, wenn Jesus kommt, da geht es um Jesus und nicht um mich selber. Dein Reich komme. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nicht um mich, dass es mir gut geht, dass ich Erfolg habe, dass ich gesund bin, dass ich frei bin, dass ich keine Teufel, keine Dämonen mehr sehe und höre. Nein, es geht um Jesus, um seinen Ruhm, um seinen Namen und seine Verherrlichung. Viele bleiben auf der Stelle und treten auf der Stelle und sind nur mit sich selbst beschäftigt. Oh Gott, ich will frei werden, ich will Erfolg haben, ich will Sieg haben, ich will Segen haben. Es geht nicht um diese materiellen Dinge, es geht um Jesus. Mir fällt auf beim Hiob. Lies mal Hiob. Hiob lebt auch in so einer schwierigen, komplizierten Zeit. Mit was ist Hiob beschäftigt? Nicht mit sich selbst. Er freut sich über Gott. Er sagt, ich werde meinem Gott nicht absagen, mein Gott ist gut, mein Gott ist lieb und ich halte zu Gott und ich lasse ihn nicht. Und dann sagt seine Frau, sag doch deinem Gott ab, das hat alles keinen Wert, guck mal, wir haben schon alles verloren. Und dann, weißt du, da kommen, wenn Fremde dir sagen würden, sag ab von deinem Gott, das kann man noch lassen, aber wenn dann der Angehörige, dein Fleisch und Blut, du selber sagst, also am besten ist, ich kündige alles, schmeiß alles hin und wandere aus. Aber was macht der Hiob? Viele glauben, sie sind nutzlos, untauglich. Für was bin ich noch? Für was habe ich gelebt? Verstehst? Für was habe ich gearbeitet? Wofür? Wenn Jesus kommt, sobald er die Bühne unseres Lebens betritt, und ich sage das, da wird unser Leben total aufgewertet, dann merken wir, es hat sich gelohnt, für Jesus zu leben, für Jesus zu arbeiten, für Jesus zu kämpfen. Aber ohne Jesus sind wir alles Nieten. Entschuldigung, Versager. Können wir mit uns selbst nichts anfangen, können mit anderen nichts anfangen, können mit Gott nichts anfangen, wenn wir Jesus nicht in unserem Leben haben. Gott will uns wieder neu, ganz neu verwenden. Und deshalb eine neue Zeit beginnt. Deshalb auch Weihnachten, dass wir uns wieder ganz neu besinnen auf das Wesentliche. Wofür ist Jesus gekommen? Nur um zu heilen, zu befreien, zu segnen, Reich Israel zu bauen, den Judenstaat hochzubringen? Nichts. Er ist gekommen, um Menschen zu erlösen, so wie dich und mich, von dem Fluch der Sünde. Er kam, um Heilung der Seele zu bringen, gebundenen Freiheit zu verkündigen. Vorher brauchen wir, bevor Gott uns segnet und gebraucht, brauchen wir eine dreifache Heilung, bevor wir in den Himmel gehen. Im Himmel wird es kein Lahmer sein, kein Blinder und kein Tauber. Wir brauchen Heilung von Lahmheit, von Taubheit und all diese Dinge. Das ist das Reich Gottes. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Lahme sind in einem Krieg nicht verwendbar. Deshalb, bevor du in den Kampf des Glaubens hineinsteigst, musst du geheilt werden. Ein Lahmer, wo willst du denn hinbringen? Ein Taube sind nicht geeignet als Melder. Nur als Beispiel. Blinde sind nicht verwendbar in einer Armee. Die wissen gar nicht, wo sie den Schuss abgeben sollen. Da schießen sie einfach in die Luft. Und so sind viele Christen, die fechten in der Luft. Papp. Verstehst? Manchmal haben sie Glück, dass sie jemanden treffen, aber meistens haben sie kein Glück. Deshalb, wir brauchen Heilung von Lahmheit, Taubheit und Blindheit. Und das ist die neue Zeit. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Und die Dämonen waren die Verursacher, die Lahmheit, Blindheit und Taubheit verursacht haben. Dass die Menschen unfähig waren und nur mit sich selbst beschäftigt waren und so weiter. Es ist große Herausforderungen kommen auf uns zu, wenn die neue Zeit anbricht. Verstehst du? Da ist kein Spaziergang. Kein Spaziergang, keine Erholung, kein Urlaub. Gott will uns gebrauchen als seine Soldaten, als seine Armee, als seine Überwinder. Und das Reich Gottes wird nur aus Überwinder bestehen, aus Weichlingen, Feiglingen, die nur mit sich selbst beschäftigt. Oh, meine Seele, mein Knochen und mein Fleisch, mein Blut, mein Gehirn. Wir müssen von uns weg. Und in dem Moment, wo wir von uns wegkommen, fängt Gott mit seiner Kraft an uns zu wirken. Jesus bringt die Erleichterung. Nicht die Leistungsreligion. Jetzt strenge ich mich an, ich mache Yoga. Oder TM. Oder was weiß ich, welche Übung. So fromme Klimmzüge. Das nützt nichts. Der Herr muss uns erfüllen mit seinem Geist. Als der Geist Gottes über den Menschen damals kam, wurden sie andere Menschen. Jesus nimmt die Menschen an, wie sie sind. Und er beginnt an ihnen zu arbeiten. Petrus, so ein Weichling. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wenn du Jesus folgst und so weiter, wenn du das Neue Testament liest, dort gilt nicht mehr, du sollst, sondern du wirst nicht mehr. Nicht, du sollst nicht das und das und das nicht tun, sondern du wirst die Dinge nicht mehr tun. Weil Christus in uns ist, sind wir ganz anders. Wir sind anders gepolt, anders gelagert. Du wirst nicht mehr fluchen. Du wirst nicht mehr falsch Zeugnis reden. Du wirst nicht mehr andere Götter haben. Nicht, du sollst. Das ist schrecklich. Also ich möchte nicht unter diesem, du sollst, und es im Gesetz leben. Nein, ich bin Christ. Ich werde nicht mehr. Ich habe gar keine Lust, gar kein Interesse. Das ist dieses Neue im Glauben. Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht mehr gegen Gott rebellieren. Der wird nicht mehr Gott verfluchen. Der wird nicht mehr Gott beleidigen. Der wird nicht mehr sich selbst verdammen. Nein, wer in Christus ist, in dem ist gar keine Verdammnis. Sogar das Schreckliche ist noch wunderbar. Du solltest in deinem Leben das Negative als positiv sehen. Hätte ich das nicht, wäre ich nicht hier heute Abend. Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht mehr nötig haben, irgendwelche Begierden zu befriedigen. Der wird so ausgefüllt und so ausgelastet sein, dass er das gar nicht braucht. Der wird gar keine Lust mehr haben, zum Sündigen, negativ zu sein, pessimistisch zu sein, beleidigt zu sein, gekränkt zu sein, falsch zu reagieren. Der wird gar kein Interesse haben. Lass das wachsen bis zur Ernte von mir aus. Weißt du, wenn Jesus in unserem Leben wohnt, da willst du nur noch das Gute. Und du siehst das Gute überall. Also, da fängst du an, das Gute in allen Dingen zu sehen. Sogar in das Schlechte wirst du was Gutes sehen. Und was Gutes entdecken so plötzlich. Und das Böse, das Negative wird dich nicht mehr interessieren. Und du wirst auch gar kein Interesse sein. Das ist für einen Komposthaufen. Das Negative. Für einen Komposthaufen. Wir brauchen auch Kompost. Du wirst das Weltliche gar nicht mehr so ernst nehmen. Was wird aus meinem Euro oder aus meinem Dollar oder aus dem und jenem? Du weißt, du hast das Ding, du hast es und du hast es wieder nicht. Beides, du lebst so, als du hättest und du lebst auch so, als wenn du nicht hättest. Du wirst den Teufel nicht mehr hören und du wirst ihn gar nicht verstehen und verstehen wollen. Das Negative. Jesus kam, um uns Menschen zu entlasten. Und dann hat er noch den Heiligen Geist dazu geschickt. Und mit dem Heiligen Geist begann noch eine neuere Zeit. Gut, besser, am besten. So steigert sich bei Gott. Gut, die Schöpfung. Jesus war gut und der Heilige Geist sehr gut. Als der Heilige Geist kam, das war sehr gut. Ein neues Kapitel der Menschheit beginnt, eine neue Periode. Hier beginnt Gott seine Verheißungen zu erfüllen und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden, der sogar besser wie ich, sagt Jesus, ich muss vorstellen, er ist besser, der Heilige Geist ist besser als Jesus und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Eine Zeit der Erfüllung beginnt, eine gute Zeit, vor allem für bedrängte Menschen, für Menschen, die unterdrückt sind, die nicht mehr aufatmen können, die nicht mehr drüber sehen, nicht mehr überschauen, nicht mehr überblicken ihre Situation, wie soll es jetzt mit mir weitergehen. Eine neue Zeit beginnt für die Menschen, die unterprivilegiert sind, benachteiligt sind, ausgestoßen sind. Und plötzlich, die kommen ins Reich Gottes. Ich will aus euch Menschenfischer machen. Ich muss vorstellen, was der Herr Jesus aus den Fischersleuten machte. Mit Jesus beginnt eine ganz neue Zeit. Die arbeiten dort und mühen sich ab. Die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt Jesus und sagt, mach das und das und das. Plötzlich wirst du geistgeleitet, Gott geleitet. Und machst Dinge, die anderen für verrückt halten. Am helllichten Mittag, mittendrin im See, da hält sich nicht einmal ein Walfisch auf. Du denkst, geschweige denn ein ganzer Schwarm von Fische. Aber genau das macht er. Weißt du, dann Kinder Gottes, die an Jesus Christus glauben, bitte entschuldigt mir, ich bin fest davon überzeugt, machen manchmal verrückte Sachen. Die machen am helllichten Mittag, machen sie Versammlung. Guck mal, Paulus. Paulus hat in der Siesta, während die anderen alle schliefen und Mittagsschlaf machten, hat er in der Philosophenschule Gottesdienst gehalten. Da kommt kein Mensch. Glaub doch nicht. Da kommen die Leute erst recht, wenn die Hunger haben. Und da kommen nur die Leute, die wirklich Hunger haben. Die anderen werden mit Siesta machen. Deshalb, Kinder Gottes, wir müssen sich nicht bei negativen Sachen aufhalten. Denn jetzt, ich muss das nicht so, sondern ich lebe jetzt ganz anders. Und der predigt sogar bis nach Mitternacht, das nächste Mal, irgendwo. Mit Jesus beginnt eine ganz neue Zeit und Gott demonstriert seine Güte für die gefallenen Menschen. Es wird alles gut werden. Vertrau, es wird alles gut werden. Geh hin, zeige ich dem Priester und du wirst rein werden. Für die gefallenen Menschen beginnt eine Zeit der Aufrichtung. Das ist diese neue Zeit. Gott beginnt von innen her, die Menschen aufzurichten. Und du stehst von innen auf und nicht nur auf deine Füße, sondern steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war die Aufrichtung, die Jesus gebracht hat. Welcher Arzt kann das sagen? Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Da wären die Krankenhäuser leer. Aber das haben sie bisher noch nicht gelernt. Das lernt man nicht in der Medizin. Das ist eine Sache des Glaubens, des Herzens, des allmächtigen Gottes. Es kommt eine gute Zeit für Menschen, die hart kämpfen müssen. Denn jetzt kommt der Heilige Geist. Das ist meine Verstärkung. Ich habe einen unsichtbaren Partner, der hilft mir, in meinem Zweifel zu glauben. Und Gott zu vertrauen, es wird alles gut werden. Als ich das in meinem Leben begriffen habe, ich war in einer Krise und wusste nicht mehr weiter. Und plötzlich sagt mir eine Stimme dieses Wort, es wird alles gut werden. Das habe ich gleich aufgeschrieben, gleich festgehalten. Und immer wieder, wenn es alles schlecht wird, ich erinnere mich an dieses Wort, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Und es wird wieder alles gut werden. Und das erlebe ich dann, wenn ich das mir zu Herzen nehme und verinnerliche, das ist für mich wie Gottes Wort, als wenn es in der Bibel drin stehen würde. Und der Herr wird Recht schaffen und wieder gut machen. Das ist es. Und als ich das bekam vor 35 Jahren in einer Situation, es wird alles gut werden. Und da ging alles drunter und drüber. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und plötzlich hat Gott ein Wunder nach dem anderen gewirkt. Und plötzlich kam das besser, als ich geträumt habe. So gut habe ich nicht mal erträumt mir die Dinge. Aber ich musste warten, ich musste kämpfen, ich musste durch die Hölle durch. Durch das Höllental. Wir bekommen von Gott Verstärkung, Leute. Und deshalb wird es alles gut. Der Schwache spreche, ich bin stark. Wir bekommen als schwache Menschen von Gott jetzt eine Verstärkung, einen Pfleger, einen Tröster, einen Beistand, einen Freund. Ich werde morgen über den Freund Jesus Christus sprechen. Wir haben einen Freund, mit dem können wir alles besprechen, alles teilen, der uns versteht. Welch ein Freund ist unser Jesus. Wer Jesus kennt, der hat jetzt schon diese Freundschaft, der ist mit Gott persönlich befreundet. Weißt du, ich finde es toll. Ich bin persönlich mit Gott befreundet. Ob du es glaubst oder nicht, das ist dein Problem. Aber mein Problem ist, ich bin mit Gott befreundet. So wie ich mit irgendeiner hohen Persönlichkeit befreundet bin, mit einem Millionär oder Milliardär befreundet bin. Und er löst meine Probleme. Ich bin mit Gott persönlich befreundet. Ich kann ihn nachts um 4 Uhr anrufen. Und er hilft mir. Wenn ich es brauche. Manchmal brauche ich es. Aber ich tue es nicht. Weißt du, man fordert nicht heraus. Und wenn man gute Freunde hat, man nützt die Freunde nicht aus. Das hat auch was mit Freundschaft zu tun, aber das morgen dann. Denn wer Jesus kennt, der wird reich beschenkt von selbst. Jesus sieht schon, was du brauchst. Also der braucht jetzt neuen Mantel, der braucht jetzt neuen Rock, der braucht neue Schuhe. Gott weiß, was du brauchst und er gibt dir zur rechten Zeit. Da gehst du vorbei und hast gerade so viel Geld in der Tasche, dass du das dir kaufen kannst. Du wirst überrascht sein. Wir werden beschenkt von Gott. Gott ist so großzügig zu uns. Das ist die neue Zeit. Gott ist wieder ein menschenfreundlicher Gott. Nicht, du sollst nicht. Und du sollst das und das tun. Gott ist kein Polizist, der uns nur straft und züchtigt. Nein, Gott ist ein Freund. Und wer Jesus in seinem Leben aufgenommen hat, der findet immer was Gutes, was Positives. Der hat immer einen Lichtblick, der sieht immer durch. Aha, lass dann das, ich gucke hier rüber. Da guckt nicht auf das Negative. In Markus Kapitel 7, Vers 31. Er hat alles gut gemacht. Den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Und noch viel mehr. Lies mal bis Vers 37. Markus 7, Vers 31 bis 37. Er hat alles gut gemacht. Er hat allen gut gemacht. Und dann darfst du, lieber Jesus, was du damals den Leuten gemacht hast, du hast denen Leuten alles gut gemacht, dann wirst du bei mir doch auch alles gut machen. Und dann kannst du das Wort Gottes hochhalten und sagen, Herr, es wird alles gut werden. Du hast damals Markus 7, Vers 31 und folgende Verse, du hast alles gut gemacht, ich erwarte, dass du das bei mir auch machst. Und dann gehst du durch die Wohnung und vertraust dem Herrn, dass er sein Wort bei dir einlöst. Schecks müssen eingelöst werden. Dass er sein Wort einlöst. Er hat alles gut gemacht. Den Tauben gibt er das Gehör, den Stummen die Sprache. Lahmen, dass sie wieder rennen. Wie war es mit dem Lahmen in dem Tempel damals, als Petrus ihm begegnete? Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich im Namen Jesus. Steh auf und lauf. Du, da hüpfte und sprang. Der ging nicht nur, jetzt probiere ich mal langsam, vielleicht geht's. Nein, der hüpfte und sprang. Der sprang rauf und runter, vorwärts und rückwärts. Der versuchte, wie er springen kann. Er sprang und hüpfte. Der ging nicht so, jetzt gehe ich im Namen Jesu. Nein, da hat Wurzelbäume geschlagen von mir aus. So kann ich mir vorstellen, wenn Gott einen Menschen berührt und segnet und salbt und ein Wunder tut, so was passiert. Und er hat alles gut gemacht. Nimm dieses, er hat alles gut gemacht. Und er wird alles gut machen. Du kannst da auf Nummer sicher gehen, er wird alles gut machen. Seit Jesus hier ist, seitdem die Menschen von Jesus hören, können sie mit Gott sprechen. Ohne Vorwahl. Per Du. Seitdem bekommen sie göttliche Eingebungen. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten, der Heilige Geist. Das ist auch ein Teil der Gottheit. Sein Wort redet unaufhörlich zu uns. Da muss ich jetzt nicht mehr, bitte, lieber Gott, sprich du zu mir, ich brauche jetzt ein Wort von dir. ich bete nicht darum, Herr, ich brauche jetzt ein Wort von dir. Ich schlage die Bibel auf und dann habe ich schon 1000 Worte. Die Bibel ist voll. Da habe ich schon wieder ein Wort vom Herrn. Ich muss nicht beten. Der Herr hat schon geredet. Sein Wort ist festgeschrieben. Am Sonntag mache ich über die Verheißungen. Gott steht zu seinem Wort. Gott ist ein treuer Gott, ein zuverlässiger Gott. Und was er sagt, das geht in Erfüllung. Zu seiner Zeit natürlich. Gottes Uhren gehen anders. Das habe ich euch auch letztes Mal gesagt. Seit Jesus hat unsere Taubheit aufgehört. Wir hören Gott. Wir hören seine Stimme. Wir hören die Wahrheit wieder. Wir haben plötzlich den inneren Frieden. Und das ist, Geschwister, so wichtig, der innere Friede. Hast du den inneren Frieden über irgendeine Sache, egal was es ist? Den inneren Frieden. Und seit Jesus hier ist, das Reich Gottes ist inwendig in euch, hast du inneren Frieden. Inneren Frieden in der Krankheit, inneren Frieden in den Tod, inneren Frieden im Leben, inneren Frieden im Sturm. Überall den inneren Frieden. Das ist ein Geheimnis, das ist ein Schlüssel. Wir können wieder aufatmen. Eine neue Zeit. Seit dem Innewohnen Jesu in uns hören wir, wie die Stimme Gottes spricht, und du hast Frieden. Wenn Gott zu dir geredet hat und du glaubst, das ist dein Gewissen oder dein Kopf oder dein Bauch, ist egal, aber du hast dann plötzlich Frieden. Und nur über dem, wo du Frieden hast, ist von Gott. Und das, wo du keinen Frieden hast, ist vom Teufel. Und wo du unruhig wirst und nervös wirst, ist vom Teufel. Aber Gottes Geist gibt uns Frieden, gibt uns das Zeugnis, es ist okay. Seitdem Jesus in uns wohnt, kann uns der Feind nicht mehr so beeinflussen. Weißt du, wenn der uns sagt, mach das und mach das, du hast keinen Frieden und du machst es nicht. Du reagierst nicht auf ihn. Wir können dem Wort Gottes vertrauen, müssen nicht widersprechen. Wir haben das Rema-Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bleib, schweig jetzt. So knallhart war der Hiob. Wenn wir Jesus kennen, dann können wir dem Teufel ungeniert widersprechen. In seinem Namen. Ich habe Frieden. Das ist nicht von Gott, das nehme ich nicht an, das akzeptiere ich nicht. Pfui Teufel, raus mit dir. Ja. Wir sündigen nicht mehr, da reden wir kein falsches Zeugnis mehr. Wir haben Frieden, Christus in uns. Ich rebelliere nicht mehr gegen Gott, ich hadere nicht mehr mit Gott. Warum hast du mir das zugelassen? Warum hast du mir das aufgebürdet? Konntest du mich nicht fernhalten von mir? Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken, seine Wege sind nicht meine Wege. Was soll ich? Ich lerne von dir, lieber Gott. Seit Jesus in uns wohnt, kann der Teufel uns nicht mehr zur Sünde verführen. Und Sünde ist Rebellion gegen Gott. Wir sind immun gegen das Negative, das Böse. Das spricht uns nicht mehr an. Seit Jesus in uns wohnt, glauben wir nicht mehr alles, was da passiert. Was wir lesen, was wir hören, was uns erschrecken möchte. Mich kann so vieles erschrecken. Ich kriege so viele Schreckensmeldungen tagtäglich. In Amerika, was da passiert, in Afrika, in Asien, bei den Chinesen, bei uns in Deutschland schon, da lese ich schon bald gar nicht mehr, was in Deutschland alles passiert. Aber ich habe Frieden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Durch Jesus sind wir ganz andere Menschen geworden. Unser Leben hat eine ganz andere Grundlage. Ich finde es ganz toll. Durch Jesus haben wir ganz andere Möglichkeiten. Er kam in diese Welt, er ist in mir geboren, dieser Schöpfer aller Dinge, dieser historische, dieser kosmische Christus und dieser lebendige Christus, der Sohn Gottes, der in mir wohnt, sein Geist in mir. Und ich hänge nicht mehr am Tropf dieser Welt. Oh, bitte Leute, habt mich lieb, versteht mich, kümmert euch ein bisschen um mich, erbarmt euch meiner. Ich brauche nicht mehr die Gnade der Leute. Ich bin unabhängig von der Meinung der Menschen. Und weißt du, das ist was ganz Tolles, unabhängig zu sein von der Meinung der Öffentlichkeit, der Medien. Die können mir alle gestohlen bleiben. Und ich lasse sie gestohlen bleiben. Ich reagiere gar nicht auf so manchen Mist. Ich höre, lese mal an. Und manchmal lese ich, meistens lese ich gar nicht. Ich lösche gleich von vornherein. Ignoriere. Verstehst du, lese ich. Dumme Sachen lese ich gar nicht. Warum soll ich mich mit dummen Sachen abgeben? Lass die Dummen bleiben. Und ich versuche sie nicht zu belehren und zu korrigieren. Wenn jemand blind ist, soll er blind bleiben. Der wird sowieso nicht sehen. Es sei denn, mit ihm passiert ein Wunder. So, ich bin nicht mehr von der Anerkennung, dem Äußeren der Welt abhängig. Oder wenn die Leute mein Ego streicheln. Weißt du, die können sagen, Pastor, ich bin so begeistert von dir. Ich weiß, übermorgen ist der nicht mehr da. Verstehst du, der Begeisterte. Der wird entgeistert sein. Aber Leute, die offen, ehrlich sind, so, wir sind Brüder und Menschen. Aber ich brauche nicht diese Schmeichelei und Schleimerei. Leute, das ist, Das ist, was der Herr Jesus uns gelehrt hat, unabhängig zu sein. Von Gott abhängig und unabhängig zu sein von den Menschen. Und seinen Weg gehen, ganz was Ekliges. Steht in der Bibel. Jesus hat jemanden geheilt, da hat er gespuckt auf die Zunge. Ich habe gedacht, Mensch, das ist doch unästhetisch, unrein, ekel. Einfach auf die Zunge spucken. Aber da ist eine tiefe geistliche Bedeutung. Weißt du, jetzt soll der widersprechen, diese lose Zunge soll wieder reden. Angespuckt. Weißt du, aber er soll jetzt so reden, wie Jesus redet, mit seinem Speichel. Mit seiner Spucke. Er soll die Worte Gottes aussprechen. Deshalb hat Jesus etwas angeleiert. Einfach sprich so, wie ich rede. Und sobald der Mensch angespuckt wurde, die Zunge berührt wurde, fangen wir eine andere Sprache, eine reine Sprache, eine positive Sprache. Weißt du, die meisten Pfingstler und Charismatiker denken, Zungenreden, das ist nur Lallen. Nein, das ist mehr als nur Lallen. Es ist positives Reden über sich selber, über Gott, über andere, über sein Leben. Weißt du, Atheisten glauben, dass der Mensch muss dressiert werden, erzogen werden. Nein, es beginnt mit dem Sprechen. Deine Worte bestimmen über Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Untergang und Aufgang. Und die Gottlosen wollen immer hier auf dieser Erde das Paradies schaffen mit menschlichen Mitteln. Nein, das geht nicht. Wir brauchen den Geist Gottes. Vielleicht müsstest du auch mal angespuckt werden von Jesus, deine Zunge, dass du anders redest. Gesalbte Zunge, diese Spucke, was glaubst du, die hat etwas ausgelöst bei diesem Mann, dass er plötzlich anders redet. Lies mal in der Bibel. Ohne Gott und seine Hilfe kannst du das Leben nicht meistern. Du brauchst Jesus in dir. Das bringt eine neue Epoche in deinem Leben. Da kannst du plötzlich die Bösen tragen, die Gemeinen, die Hässlichen. Da kannst du allen Leuten vergeben. Da kannst du sagen, komm, gehen sie in Frieden. Du kannst also die Leute in Frieden entlassen. Der Mensch, der in Gott ist, der weiß, das ist doch egal, ich halte mich an diesen Sachen nicht auf. Und der Teufel versucht uns irgendwo festzumachen, an dem, an jenem und dass wir gar nicht mehr frei sind. Hiob Kapitel 22, Vers 21, schöne Stelle, mir gefällt sie. Hiob 22, 21, vertrage dich nun mit Gott. Du musst mit Gott dich vertragen. So wie du mit mir dich verträgst oder wie ich mit dir mich vertragen soll. Vertrage dich mit Gott und mache Frieden mit ihm und daraus wird viel Gutes kommen. Vertrage dich mit Gott. Verträgst du dich mit Gott? Er wohnt ja in dir. Aber da ist so viel Spannung, so viel Rebellion, so viel Kampf, so viel Krieg. Mein Gott, wie konntest du das mir zulassen, mir zumuten, was stellst du mir in den Weg? Eine andere Übersetzung sagt, hör endlich auf, in Gott deinen Feind zu sehen, deinen Widersacher, und söhn dich mit ihm wieder aus, und nur so wirst du Glück wieder zurückgewinnen. Sieh nicht in Gott deinen Feind, Gott ist dein Freund. Gott ist dein Schöpfer, der wollte dich sogar. Ohne ihn wärst du gar nicht geworden. Sieh nicht in Gott deinen Feind. Versöhn dich mit Gott, hab Frieden mit ihm. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Etwas Neues beginnt in dem Augenblick, wo du dich mit Gott Frieden schließt. Pass dich wieder Gott an, sein Wort, seinen Willen, und dann wird das Leben wieder gelingen. Das Gute wird wieder kommen. Und so wie das Böse gekommen ist, so wird auch das Gute zu dir kommen. Und das Böse ist nur, weil Hass, Neid, Bitterkeit, Zorn, Groll, Geiz und all diese Widerwärtigkeiten da waren. So, du hast das alles angezogen im Laufe des Lebens der Jahre. Psalm 34, Vers 9 und folgende Verse. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket. Muss man auf die Zunge zergehen lassen. Schon wieder diese Spucke und die Zunge. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Also etwas Sinnliches. Wohl dem, der auf dem Herrn traut. Dann lese ich weiter. Fürchte den Herrn in seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, die haben keinen Mangel. Die ihn fürchten, denen fehlt gar nichts. Die haben alles. Und dann wird entgegengesetzt, Reiche müssen darben und hungern. Denk an den reichen Mann. Ich leide Pein. Hier Lazarus und der reiche Mann, diese Geschichte. Reiche müssen darben und hungern. Aber die, die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt ihr her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Also Furcht des Herrn ist nicht, dass ich Angst vor Gott habe, nein, dass ich Respekt vor Gott habe, Achtung vor Gott habe, Gott schätze und ehre, und er ist mein Vater. Du sollst Vater und Mutter ehren. Dein Vater ist der liebe Gott. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen, ist die Frage dort in diesem Psalm. Da heißt es, behüte die Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Die neue Zeit beginnt, wo du anfängst, deine Zunge vom Bösen zu hüten. Du solltest dein Maul verschließen. Ja, verriegeln. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn jemand stumm wird und nicht mehr sprechen kann. Dann kann er nicht mehr sündigen, höchstens nur noch in Gedanken. Tut mir leid, aber so ist es, wenn es einem die Sprache verschlägt. So, behüte deine Zunge vor Bösem. Also ich muss meine Zunge behüten. Ich rede nicht, ich gucke auch gar nicht hin. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, also kein falsches Zeugnis, nichts Negatives. Oder das, was du nicht verstehst, das, was du nicht erklären kannst. Und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen können. Und wir müssen nicht überall mitsprechen und mitmischen. Rede anständig, rede kein falsches Zeugnis, richte niemand, verdamme niemand. Und ich habe eines festgestellt, was du auf jemand aussprichst und sagst, der und der und der und der, so und so, das kommt alles auf dich zurück. Kommt auf dich zurück, wie man in den Wald reinruft, so kommt das wieder raus. Ja. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Das ist wieder ein Stück weiter. Geht man also nicht nur reden. Lass ab vom Bösen, also einfach mit einem Prozess oder zornig sein oder dem wegnehmen oder ablehnen. Löse dich, lass ab vom Bösen, tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Dann kannst du beten. Lieber Gott, hör mich, hör mich, hör mich, hör mich. Dann hört er auf dein Schreien und Wimmern. Der Gerechte ist der, der mit Gott übereinstimmt, mit Gott im Einklang ist. Da beginnt eine neue Zeit. Das ist der Anfang einer neuen Epoche in meinem Leben. Weiter lese ich im Psalm, das Angesicht des Herrn steht wieder alle, die Böses tun und reden natürlich. Aber hier steht es tun. Denn das ist die Spitze des Eisberges. Dass er, und dieser Name wird aus der Erde ausgerottet. Wenn die Gerechten schreien, die hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Das wahre Gut, die Glückseligkeit findet man nur in der Seele. Das wahre Gut und die Glückseligkeit findet man nur in der Seele. Und deshalb fang an, mit deiner Seele Gutes zu sehen. Oh Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Herr, du bist gut. Darum ist Gott suchen und Gott begegnen die beste seelische Tätigkeit. Ich will Gott begegnen. Ich will mit Gott Gemeinschaft haben. Ich lasse zwischen mir und meinem Schöpfer nichts dazwischen kommen. Keine Menschen, kein Ding, gar nichts. Zwischen Gott und mir lasse ich nicht reinkommen. Die beste seelische Tätigkeit ist, einfach sich nur in Gott verlieren, in Gott aufgehen, schweigen, wie Josef. Die verstehen sowieso nicht. Wer Jesus gefunden hat, hat die Mitte seines Lebens gefunden. Dessen Leben hat andere Werte. Er hat das Gute gefunden. Warum? Wenn ich das Gute habe, warum soll ich das wegschmeißen und den Mist annehmen, das Negative annehmen? Nein, ich halte mich an dem Herrn. Dein Leben hat die Perle entdeckt, den Schatz entdeckt. Du bist bewusst des Guten und du willst nichts was anderes. Ich habe das Los gewonnen und das gebe ich nicht mehr her. Deshalb halte deine Krone, dass sie niemand nehme. Der hat jetzt, wenn Jesus in sein Leben hineinkommt, wenn er Jesus erkannt, Jesus gewonnen hat, jetzt hat er eine ganz neue Beziehung zu Gott. Der hat Kontakt mit dem Himmel. Der hat einen Kontakt zu sich selbst. Er versteht sich selbst. Ich bin nur ein Teil des Ganzen. Ein Teil. Ich bin nicht die ganze Gemeinde. Ich bin nur ein Teil der Gemeinde. Ich bin ein Teil der Gesellschaft. Ich bin nicht die ganze Gesellschaft. Ich bin nur ein Teil dieser Welt. Aber er ist alles über mir. Er ist alles. Der hat einen Zustand des Wohlwollens. Alles dient zu meinem Besten. Also alles, was passiert, ist gut für mich. Nützlich für mich. Heilsam für mich. Sogar die bitteren Kräuter sind gute Medikamente. Und fast alle Medikamente sind bittere Kräuter, Leute. Ich habe noch nie aus Zucker ist nicht gut, das Süße. Man nimmt nur Zucker, damit man auch das Bittere schlucken kann. Also das weiß ich von meiner Mutter. Wenn wir Medikamente nehmen mussten, da wurde Zucker, das so Würfelzucker genommen und dann wurde das bittere Zeug draufgespritzt und dann hat man das genommen und genascht. Das haben wir gedacht, das war Süßes, aber das Bittere muss auch geschluckt werden. Und das Bittere ist, was erst heilt und hilft und weiterbringt. Überall Zustand des Wohlwollens, Ich habe keine Feinde mehr, keine Widersacher mehr. Niemand kann mir schaden. Ich habe Gott gefunden. Das ist die neue Zeit. Wer nun in Jesus ist, der soll nicht mehr, sondern der hat ein neues Sein. Der soll nicht mehr. Du darfst das und das nicht. Nein, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich habe ein neues Sein, ein neues Ist, ein neues Haben. Der Mensch durch Jesus Christus, durch Gott selbst, der ist jetzt nur noch ein Mitspieler des Guten. Der spielt auf der Seite des Starken. Das Böse kann mich nicht beeindrucken und imponieren. Psalm 34 noch. Lass ab vom Bösen und tu das Gute. Such Frieden und jag ihm nach. Frieden deiner Seele. Verstehst du? Such Frieden. Nicht Frieden nur mit Leuten zu haben, das kannst du ganz einfach machen. Da musst du nur die Hand reichen und Geschenke machen und so weiter und dann kannst du es schaffen. Aber das ist nicht der Friede. Der Friede zu sich selbst ist viel wichtiger als ein ganzer Sack voll Gold. Der Friede zu sich selbst. Der Friede zu sich selbst. Jage dem Frieden nach. Wie kann ich Frieden haben? Was dient meinem Frieden? Eine gute Zeit beginnt, wenn du aufhörst, dich selbst zu verdammen, anzuklagen. Also das ist in meinem Leben nur deshalb, weil ich das und das getan habe. Hätte ich das nicht getan, wäre es nicht passiert. Sich selbst anzuklagen, das ist, was mir den Unfrieden bringt. Und dann merke ich plötzlich, was für ein Lump ich bin. Was habe ich alles mir eingebrockt? Das ist ja alles, ich bin alles schuld. Aber vergiss das eine, wir sind versöhnt mit Gott. Ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus, meinem Heiland. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Wer kann jetzt die Auserwählten Gottes anklagen noch? Ja, du natürlich. Du hast noch das Recht, weil du gesündigt hast. Du hast eingewilligt. Du hast ein Ja gegeben. Den Armen wird das Evangelium gepredigt, den Kranken die Heilung und Gesundheit. Mit Jesus bricht eine messianische Zeit an. Den Menschen, die auf der Schattenseite leben, die kommen wieder, die werden jetzt versetzt ins Licht Gottes, in die Herrlichkeit Gottes. Denen geht ein großes Licht auf. Mensch, ich habe doch Gott. Und solange ich Gott habe, kann mir gar nichts passieren. Der steht auf meiner Seite, der ist zu mir, der hält zu mir. Und die Menschen können anfangen, jetzt ein anderes Leben zu leben, befreites Leben. Satan hinter mir. Krankheit hinter mir. Sorge hinter mir. Angst hinter mir. Mangel hinter mir. Du kannst alles hinter dir schicken. Der Herr Jesus hat sogar den Petrus hinter, also den Teufel deklariert und hinter ihm geschickt. Das passiert dir nicht. Menschen, die Jesus kennen und haben, die leben ein anderes Leben. Die brauchen nicht mehr Bevormundungen, Priesterkaste oder sonst noch was. Der lebt in der Freiheit des Geistes. Der ist erlöst. Welch Glück ist erlöst durch sein Herr, durch dein Blut. Weißt du, da muss man niemand was vormachen mehr. Vorspielen. Ich bin Christ. Ein guter Christ sogar. Ein edler Christ. Was glaubst du? Ein geisterfüllter Christ. Weißt du, ich muss niemand beweisen. Ich muss Gott niemand beweisen. Gott ist in mir. Und das ist das Größte und Gewaltigste. Ich muss niemand beweisen. Und das bringt mir die Erlösung von den ganzen Dämonen, denen ich was beweisen muss. Ich bin stark. Ich bin stark. Ohne dass ich denen beweise, dass ich stark bin. Ich habe Autorität, weil Christus in mir ist. Jesus ist mein Befreier. Weißt du, die Juden wollten, dass der Herr Jesus sie von den Römern befreit. Aber viel schlimmer war als die Knechtschaft von den Dämonen, was die Menschen dort hatten damals. Und die beginnt als erstes. Wenn du von der Sünde befreit bist, von den Dämonen befreit bist, dann wirst du auch von den Römern frei. Römer, die das Gesetz, das sagen so und so, die einfach befehlen, kommandieren und all diese Gestalten. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist ein fantastisches Leben. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Greif, nimm's ganz persönlich für dich an. Kolosser 1, Vers 19. Das hat Gott beschlossen, dass in ihm die ganze Fülle wohne. Epheser Kapitel 1, 23. Er ist die Fülle des, der alles mit allem erfüllt. Der Paulus überschlägt sich da. Er ist die Fülle, der alles erfüllt. Sogar die dunklen Stellen meines Lebens erfüllt er mit Leben. 23. Epheser 1, 23. Er ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Oder Johannes 1, Vers 4. Von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Also, fantastisches Leben. Eine neue Zeit beginnt in Jesus Christus. Und jetzt müssen wir nur weitermachen. Psalm 16, Vers 11. Vor dir ist die Fülle des Lebens. Oder Freude. die Fülle der Freude vor dir. Weißt du, wenn du vor Gott bist, dann bist du nur noch im Jubeln und Jauchzen. Vor dir ist die Fülle der Freude. Kinder Gottes sind Söhne, die Fülle haben. Psalm 17, Vers 14. Kinder Gottes sind Menschen, die Fülle haben. Die haben nichts vielleicht. Die sind arm wie die Kirchenmäuse. Aber in Christus haben sie alles, was sie brauchen. Wir sind arm und machen viele reich. Wir sind unglücklich und machen viele glücklich. Wir sind krank und wir machen viele gesund. Wir sind schwach und wir machen viele stark. Paradox. Wir machen genau das Gegenteil. Wir sind elend, aber wir richten die Menschen auf, ermutigen sie. Lukas 1, Vers 23. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Der Herr, das ist in diesem großen Gebet. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Jesaja 53, 11. Der wird seine Lust sehen und die Fülle haben, der sich dem Herrn vertraut, sich an den Herrn wendet, zum Herrn hält. Der wird seine Lust sehen. Weißt du, der wird seinen Spaß haben am Leben. Christen denken, man muss so Schmalspur-Christen sein. Immer, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das ist auch nicht erlaubt und dies darf ich auch nicht. Nein, wir genießen, wir fahren Breitspur und preisen Gott. Jeremia 31, Vers 14, mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Mein Volk soll die Fülle der Gaben haben. Joel Kapitel 2, Vers 19. Sie sollen Getreide, Most, Öl, die Fülle haben. Geistliche, das sind alles geistliche Symbole. Die sollen nicht knausern, auf Reserve fahren. Regen der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade. Verstehst du, ein bisschen Riesel? Nein. Gott will nicht rieseln lassen. Gott will die Fülle schenken. Und das ist, was Jesus gebracht hat. Er hat die Schleusen des Himmels aufgetan. Maleachi Kapitel 3, Vers 10. Er will den Segen in Fülle herabschütten. Das ist Gottes Programm mit dir und mit mir. Und das hängt von uns auch ein bisschen ab. Ich muss meinen Beitrag leisten. Ich muss einverstanden sein. Gott einwilligen. Gott beteiligen. Was es auch immer ist. Nicht nur gelegentlich. Weißt du, ich halte nichts von gelegentlichen Christen. So Gelegenheitsarbeiter. Fromme Gelegenheitsarbeiter. Die so Saisonarbeiter, die zur Ernte kommen und dann wieder gehen. Die Gott gelegentlich suchen. Nein, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, wenn ich jetzt Maleachi noch nehme, ganz schnell. Weißt du, regelmäßig den Zehnten. Nicht in Notzeiten den Zehnten noch schnell nachzahlen. Nein, regelmäßig den Zehnten. Denn meine Bibel sagt auch weiter, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Nicht nur gelegentlich zu Gott kommen, im Gottesdienst kommen, beten oder die Gemeinde besuchen. Nein, regelmäßig. Das Regelmäßige ist, was dir den Segen bringt. Das Regelmäßige. Wir geben Gott nur etwas, ein Zeichen, den Zehnten, und beteiligen Gott. Der Zehnte ist nur ein Symbol. So Pfand gebe ich. Mein Pfand, das ist der Zehnte. Beteilige Gott an meinem Leben. Ist nur ein Zehntel. Das ist alles. Und Gott sieht unsere Bereitschaft. Und dann beginnt er, die Dinge in Aktion zu setzen. Und nicht nur gelegentlich. Hört auf, liebe Geschwister, gelegentlich nur Gott anzurufen, gelegentlich in Gottesdienst zu gehen, gelegentlich Gottes Wort zu hören, gelegentlich in der Bibel zu lesen, gelegentlich zu beten. Das ist zu wenig. Das bringt euch gar nichts. Am besten macht ihr gar nicht, als statt nur gelegentlich. Gib Gott Raum. Gib ihm ein Einfallstor in deinem Leben. Eine irdische Möglichkeit durch menschliche Tat. Tu etwas, das Gott beeindruckt. Kaufen kannst du sowieso nicht. Du kannst die Güter des Himmels nicht kaufen. Das wird dir geschenkt. Aber Gott muss sehen, du willst, du bist bereit. Und dann wirst du erreichen. Nicht nur fromme Bekenntnisse, ja, ich glaube an Jesus. Nein, der Zehnte, das ist Portemonnaie. Du musst was aus dem Portemonnaie rausnehmen und Gott geben. Der Teufel sagte Jesus, alle diese Reiche will ich dir geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Weißt du, Anbetung, das muss sichtbar werden. Da mach dich einen Knicks. Etwas, was dein Körper tut. Verbeug dich vor Jesus, dien Jesus. Jesus hat diese Hilfe nicht gebraucht. Er sagt, nein, nein, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen und Gott allein fürchten. Aber der Teufel will, dass du etwas tust. Meide das Böse, ist das eine. Du hast etwas, so ein Liebling. So ein Liebling hast du, was, wo du hängst. Und wenn du sagst, Herr, wenn ich das schaffe, das hinzulegen, abzugeben, dir auf den Altar zu legen, zu opfern, meinen Isaak, den ich so lieb habe, deinen Liebling. Wenn du den geopfert hast, beginnt die Zeit des Segens in deinem Leben. Eine neue Zeit. Die neue Zeit für Abraham begann erst, wo Gott ihn anfing zu segnen und ihn zum Segen zu machen, war, als er seinen Isaak geopfert hat. Das, was er erbeten hat. Vielleicht hast du auch so einen Liebling, an dem dein Herz hängt. Ja, denn Isaac, dein Ismael, den schicke ich schon fort mit seiner Hagar. Aber den Isaac, mit Gott wirst du eine gute Zeit haben, wenn du das Liebste ihm gibst. Das Liebste. Was ist das Liebste? Mit Jesus kam die gute Zeit, die gnädige Zeit Gottes zu den Menschen. Seit Jesus Mensch geworden ist, sind Menschen Freunde geworden, können Freunde werden. Sie arbeiten mit Gott zusammen, bauen zusammen das Reich Gottes. Und Gott baut ihr Reich und Gott hilft da. Nicht nur gelegentlich. Weißt du, die Jünger waren permanent mit Jesus zusammen. Sie waren nicht nur gelegentlich beim Heiland. Immer waren sie bei ihm. Seit Jesus da ist, wirkt Gott in dieser Welt. Schau die Kirchengeschichte an, die Gemeindegeschichte an, lies das Neue Testament. Jesus baut seine Gemeinde auf seine Art, nicht auf menschliche Art, auf übernatürliche Art. Anders als du gedacht hast. Es passiert mit den armen Leuten, mit den einfachen Leuten, Sklaven, die bringen das Evangelium bis ins Kaisershaus. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. So steht es in der Bibel. Weißt du, Paulus kommt nach Philippi, aber da sind keine Männer da. Dann sagt er, warum sollen wir dann mit Männern missionieren und Männer erreichen? Die Frauen tun es auch. Und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Weißt du, das ist das, der Herr muss die Herzen auftun. Der Herr muss die Menschen bekehren. Ich kann niemanden bekehren, du kannst niemanden bekehren, niemand kann irgendjemand bekehren. Aber der Herr muss das Herz auftun. Der Herr bekehrte den Saul von Tarsus. Und so beginnt die gute Zeit. Die Purpurkriminellen Lydia, die war schon reich, aber die ist noch reicher geworden, noch gesegneter. Und angeblich hat sie den Lukas nachher geheiratet, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Denn plötzlich verschwindet die Spur vom Lukas, wo die Lydia sich bekehrt, hat er sein Herz verloren, dort in Philippi. Und dann schreibt er sie und so weiter über in der dritten Person und erst nachher später schreibt er in Wir-Form wieder die Apostelgeschichte weiter. Also der ist bei der Lydia gewesen. Du siehst, sie wurde beschenkt, hat sogar einen Doktor geheiratet, Dr. Med. Gott beschenkt Menschen, wenn Gott das Herz auftut und Gott will Herzen auftun. Und der Glaube beginnt, indem das Herz aufgetan wird bei Menschen. Und plötzlich kommt man zu ganz anderen Ergebnissen, zu einem ganz anderen Resultate. Wenn Gott auf den Plan kommt, wenn Gott einzieht und so weiter, anfängt zu wirken, da ändern sich Sachen in deinem Leben. Bei der Lydia hat sich was geändert und beim Lukas hat sich wahrscheinlich was geändert. Gottes Wirken hat noch nie jemand geschadet oder behindert oder blockiert oder ruiniert oder krank gemacht. Nein, Gottes Wirken macht uns stark in der Situation, wo wir uns befinden. Macht uns gesund und richtet uns auf. Gottes Gegenwart bringt Gaben. Gott ist ein Geber aller guten Gaben. Und Gott segnet Menschen, die anfangen zu geben, fröhlich, nicht traurig. Oh, lieber Gott, hier hast du ein Obolus. Nein, mit Freude. Auch wenn es wenig ist. Und diese Witwe, weißt du, bei dieser Witwe, die hat so heimlich getan, die hat sich an den Opferkasten so rangeschlichen. Weißt du, da hat niemand gezeigt, wie viel sie reinschmeißt. Und dann hat sie reingeschmissen und der Herr Riesel hat genau geguckt, dass sie nur 2 Cent reingeworfen hat. Nur genau hingeguckt. Und dann hat er laut geschrien, Leute, guckt hier, diese Frau da, die hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Weil Gott achtet, wie man gibt. Mit dem Herzen. Deshalb, das Reich Gottes ist eine Herzenssache. Gott dient man mit dem Herzen, nicht mit dem Mund und nicht mit dem Verstand. Mit dem Herzen. Und selbst wenn in aller Schwachheit es geschieht und stümpelhaft geschieht und gebrechlich geschieht, egal, menschlich geschieht, in Schwachheit, da schlottern die Knie, da denkst, Mensch, draußen ist doch gar kein Sturm. Aber du tust ängstlich mit Herzklopfen, dass dir fast das Herz rausspringt. Und du dienst Gott mit und so weiter. Und Gott sieht das Herz. Gott sieht deinen Blutdruck und deinen Pulsschlag, wie du Gott dienst. Hab Angst. Was kommt dabei raus? Und gerade wenn du Gott dienst, wird Angst. Ich will nichts Eigenes machen. Lieber Gott, dann lieber gar nichts. Bevor ich was mache und was Eigenes mache, Unsinn mache, ich möchte verzichten. Und aus Angst, wenn wir Gott dienen aus Angst, also nicht aus Angst, ich könnte was falsch machen, ich kann nichts falsch machen, aber doch Gottesfurcht. Herr, ich möchte dich nicht beleidigen. Ich möchte mich richtig verhalten in der ganzen Geschichte, in der ganzen Diskussion und im ganzen Umgang. Mit Herzklopfen. Gott segnet die Demütigen und schenkt ihnen Gnade. So, etwas Neues beginnt. Gott, das Wort fangen an zu reden. Und Gottes Worte werden lebendig, verfolgen einen Zweck, wie der Regen fällt auf die Erde so und so weiter und ist alles befeuchtet und befruchtet. So ist das Wort Gottes, wenn es zu uns ergeht, etwas Neues passiert. In dem Augenblick, wo du Ja zu Jesus sagst, geschieht Großes und Gewaltiges. Aber du musst richtig Ja sagen. Es ist nicht einfach. Ich glaube an Jesus, das macht der Teufel auch. Das ist kein großes Kunststück. Plötzlich geschieht etwas, wenn ich Ja sage, da verkaufe ich meine Seele. Das ist dieses Ja. Da bin ich nicht mehr. Ich habe kein Recht mehr auf mein Leben. Ich habe nichts mehr zu melden. Das ist diese gute Zeit. Aber jetzt versorgt er mich, jetzt bin ich von ihm abhängig, lebe auf seine Kosten. Die gute Zeit ist immer, wenn Gott für uns sorgt, wenn Gott uns besucht, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott uns dient, wenn Gott zu uns spricht, wenn er uns berührt. Das ist die gute Zeit. Und wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Und deshalb, Josef, ich kann mir vorstellen, deshalb schwieg auch Josef, weil er so vieles Wunderbares gesehen hat bei Jesus, wie der da gebaut hat, die Häuser, das hat alles geklappt, funktioniert. Wie er da mitgewirkt hat. Jesus hat gesegnete Hände gehabt. Und er schwieg. Er hat nicht gesprochen. Er war sprachlos. Weißt du, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du erstaunt sein, was der Jesus, dieser Knabe, macht. Dieser Knabe in dir, in mir, in uns, was der alles macht. Was er zustande bringt. Wir wissen ja nur aus dem Thomas-Evangelium und dem Koran. Er baute Lehmvögel und so weiter und spielte mit anderen Kindern zusammen im Sandkasten. Und da kamen einige Kinder aus Nazareth und die wollten das zerstören. Hat in die Hände geklatscht und die sind zu Vögeln geworden und sind davongeflogen. Eine Legende vielleicht, aber vielleicht auch eine große Wahrheit. Vielleicht eine große Wahrheit. Weißt du, dein Leben wird märchenhaft, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. Da brauchst du keine Grimms Märchen mehr. Da bist du selbst ein Märchen. Selbst bist du ein Märchen. Bist selbst so ein Teil des ganzen Heilsgeschehens. Und die sind weg. Und die sind weg. Wir sind die Gesegneten, die Nehmenden, die Empfangenden. Weißt du, heutzutage müssen wir lernen, wie tanke ich mein Auto voll. Weißt du, das ist nicht mehr so, wie früher war, dass jemand kam und Tankwart und bediente. Heute musst du selber die Zapfsäule suchen, welche Säule und wie viel tust du rein und so weiter. Du musst selbst das Auto auftanken. Und jetzt müssen wir auch lernen, im Glauben zu leben, im Namen Jesu zu leben, jetzt unser Herz auftanken mit Jesus und mit dem Heiligen Geist. Wie macht man das? Empfang den Heiligen Geist, steht einmal. Werdet voll des Heiligen Geistes. Wie kommt man das? Wie kommt Gott in meinem Leben? Wie beginnt diese neue Zeit? Und da steht in der Bibel einmal, steht auf von den Toten. Das ist doch verrückt. Steht auf von den Toten, so wird euch Christus erleuchten. Ich muss von meinen Toten aufstehen, von meinem Tod aufstehen, von den toten Menschen aufstehen. Ich muss mich von toten Menschen trennen, von der toten Gesellschaft trennen. Und dann wird mich erst Christus erleuchten. Solange du bei den Toten hockst, wirst du nie ins Licht kommen. Steh auf von den Toten, so wird euch Christus erleuchten. Diese Stelle ist ganz arg wichtig, dass Leute das begreifen. Man muss selber aufstehen, die Toten selber verlassen, die Toten ihre Toten selber begraben lassen. Die Spötter, die Gottlosen und so weiter. Und ich muss von diesen lösen, von diesen toten Gesindel. Lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. Und dann öffnet Gott Türen hindurch. Plötzlich geht ein Licht auf. Manche wundern sich und sagen, warum geht mir kein Licht auf? Ich missioniere, ich tue so vieles und so weiter. Trenn dich von gewissen Leuten. Du musst dich von gewissen Leuten trennen, die nicht gut sind. Die nicht in Gott sind. Die nicht in der Liebe sind. Die nicht im Heiligen Geist sind. Die im Fleisch sind. Lass die Toten ihre Toten. Die sollen verfaulen. Das ist ihr Sach. Du aber komm und folge mir nach. Glaube ist, ich muss aufhören, auf mich selbst zu konzentrieren. Das ist das Tote. Ich muss aufhören, nur mich selber zu sehen. Mein Fleisch muss gestorben sein, gekreuzigt sein in Christus. Ich darf mir nicht mehr wichtig nehmen. Ich lasse mich einfach jetzt beschenken. Es ist ein fantastisches Leben. Er macht es. Du sagst aber, du bist faul. Nein, ich bin nur ein Mitarbeiter Gottes. Ich muss auch eine ganze Menge machen. Aber das Wesentliche, das Wichtigste, das macht er. Das, was ich nicht kann, macht er. Und was ich kann, mache ich. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 10. 2. Korinther 6, Vers 10. Wir sind arm, aber wir machen viele reich. Verrückt. Wir sind arm, wir haben selber nichts, selber hilfsbedürftig, selber hängen wir am Tropf. und wir machen doch viele reich. Das geht. Wir sind schwach und machen viele stark. Wir sind klein und wir machen viele groß. Ist verrückt. Das ist diese neue Zeit. Christus in uns. Der Glaube in uns, der Heilige Geist in uns. Wir haben Angst. Und zwar furchtbar. In der Welt habt ihr Angst. Und trotzdem machen wir viele mutig und kühn und entschlossen. Und sagen, komm, sei mutig, sei tapfer. Obwohl du selber am liebsten laufen würdest. Und rennen würdest. Und heulen würdest. Und gebrechlich bist. Wir richten doch viele auf. Ich muss nur anfangen zu dienen. Steh auf von den Toten. Steh auf von diesen negativen Denken und Einstellungen und Verhaltensweise. Ich muss nur aufstehen und meinen Teil tun. Im Namen Jesu. Ich habe Angst. Aber dann ein Schreier. Und der Teufel rennt. Ein Schreier und der Teufel rennt. Und Gott sorgt für die Ergebnisse und Gott sorgt für die Resultate. Der Glaube sieht nichts. Und das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Der Glaube sieht nichts und weiß doch alles. Kennt nichts. Ist Blindheit eigentlich auf der einen Seite, Unsicherheit, nichts wissen und so weiter. Und doch, der Glaube rechnet mit Gott. Das ist das alles. Sieht nichts, versteht nichts, kann nichts, hat nichts und rechnet doch mit Gott. Und das ist das Geheimnis, wie man reich wird, gesegnet wird. Der Glaube ist nur mit Gott rechnen. Und Glaube ist unser Opfer. Ich rechne mit Gott. Null, 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 null. Und dann kommt Gott. Eins mit 20 Nullen. Wer kennt die Zahl? Verstehst du mit 20 Nullen? 1 Million als 6 Nulle. Milliarde 9 Nulle. Und so weiter. Verstehst du? Aber diese, sobald, und das ist der Glaube. Ich bin eine Null. Bin nix. Gar nichts. Aber dann diese Eins davor. Nein, das ist nicht eins. Drei. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist, sind Trilliarden, Trillionen. Was? Das ist Glaube. Glaube hat nichts mit frommer Sentimentalität zu tun. Glaube lebt aus der Gnade. Ich bin eine Null. Ich bin gar nichts. Er. Und das löst meine Probleme. Das bringt mich weiter. Das ist eine ganz andere Art und Weise zu leben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das Geheimnis. Das ist alles. Deine Probleme werden von Gott auf seine Art gelöst. Und ich sage dir eines, du bist für Gott ein Spezialfall. Du bist für Gott ein Spezialfall. Du brauchst eine Spezialbehandlung von ihm. Und er bringt das zusammen, was zusammengehört, wie man das aus der Welt schafft. Er bringt dich in richtige Beziehung, heilt deine Verletzungen auf seine Art. Da wird der arme Josef verkauft nach Ägypten, verschimmelt und versauert dort, wo er ist. Keiner weiß mehr, was mit dem Josef los ist. Aber der wird Herr von Ägypten. Und jetzt arbeitet Gott eine Geschichte auf, heilt die Brüder, heilt den Vater. Der Vater ist depressiv, will sterben, will nicht mehr weiterleben. Vater Jakob. Da sind so viele Fehler passiert in der Vergangenheit, die konntest du gar nicht mehr los, nicht mehr in Ordnung bringen. In unserer Vergangenheit sind überall Fehler passiert, bei jedem Einzelnen von uns. Die kannst du nicht mehr wettmachen. Aber Gott arbeitet diese Dinge auf seine Art und Weise. Beim Jakob und Esau, da fing die Geschichte an. Dieses ganze Verbrechen, das ganze Übel. Und das geht dann über die Söhne Jakobs, das trifft den Josef ganz arg. Und du fragst dich manchmal, mein Gott, warum trifft es mich so hart? Warum muss ich durch die Hölle? Warum muss ich ins Gefängnis? Warum werde ich verkauft als Sklave? Warum muss ich diese Frondienste da machen? Warum werde ich so misshandelt? Ich sage dir ein Geheimnis, ob du das verstehst oder nicht, ist mir egal jetzt. Gott hat was mit dir vor. Dich und deine Familie zu retten, Wunden aus der ganzen Sippe zu heilen noch, aus deinem ganzen Gesindel, wo du herkommst, Esau und Jakob, die ganze Geschichte von Urvater und Großvater, da bringt Gott alles in Ordnung jetzt durch dich, heil die Verletzungen, da beginnt das Reich Gottes. Und erst als Gott handelte, heilten die Beziehungen. Echte Heilungen, sie lassen sich nicht erzwingen, gewaltsam so, hau ruck, jetzt machen wir, im Namen Jesu, steh auf und spring. Nee, da fliegst auf die Nase. Gottes Stunde muss kommen, Gottes Zeit muss da sein, die erfüllte Zeit. Die Menschen müssen dazu reif werden. Die Hungersnot muss kommen. Und dann gehen sie, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Ganoven sind das. Verstehst du? Manche kommen sich so gut vor, so heilig, so scheinheilig. Wir sind Söhne. Verbrecher sind das. Aber Gott muss das Verbrechen aufdecken. Gott muss die Sünde offenbaren. Gott muss das Fleisch aufdecken, dieses eingebildet, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Diese ganze Scheinheiligkeit muss Gott zertrümmern. Und dann kann was passieren. Dann kann was passieren. Gott beginnt da zu arbeiten. Mit Jakob, diese Familie, diese Familiengeschichte, diese ganze Familienaufstellung. Weißt du, kannst zum Esoteriker gehen, die machen dann eine ganze Familienaufstellung. Der und der und der und der ist was gewesen. Verhext, verzaubert und verwurstelt in deiner Geschichte. Aber dann arbeitet Gott sie auf und rollt den Knäuern richtig zusammen. Und dann geschieht Vergebung und Versöhnung und Heilung. Abraham wurde erst gesegnet, als er bereit war, seinen Isaak zu opfern. Gott handelt erst, wenn wir keinen eigenen Glauben mehr haben. Da beginnt die neue Zeit. Wenn wir schon 2 Jahre Hungersnot haben, wenn wir keine eigene Liebe mehr haben, dann schenkt er uns seine Liebe. Jetzt könnt ihr mal probieren, auf meine Art zu lieben, sagt der Herr. Wenn wir keinen Frieden mehr haben, dann schenkt er uns seinen Frieden. Und wir müssen manchmal so weit kommen, dass am besten nehme ich den Strick und hänge mich auf. Ich weiß nicht, ob du sowas dann hast, lieber mach das nicht, Gott behüte dich davor, aber dann betest lieber Gott, lass den Boden aufgehen, dass die Erde mich verschlinge. Aber dann gibt er uns seinen Frieden. Mittendrin im Auge des Orkans plötzlich kommt der Herr und sagt, Wind, sei still und beruhige dich. Dann greift Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Feuer ein in unserem Leben. Wenn wir anfangen, unsere Konflikte zu lösen, da vergrößern wir die Konflikte noch, das verschlimmern wir noch alles. Da wird es erst alles zu einem Drama, zu einer Tragödie. Aber lass ihn machen. Lass ihn das machen. Ein Christ ist nur wie der Mond. Er reflektiert nur das Licht der Sonne. Und wir sollten die richtige Position zu Christus haben. Die richtige Position zu Christus haben. Und dann reflektieren wir das Licht Gottes. Steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Gott benutzt Menschen, die sich benutzen lassen. Gottes Fülle, das ist, dass seine Liebe offenbar wird unter seinen Menschen, seinen Gotteskindern, seinem Volk. Und wenn das passiert, da musst du nicht mehr predigen. Geschwister, ihr müsst euch lieb haben, müsst einander vergeben, müsst einander tragen, müsst euch umeinander kümmern. Nein, das machst du alles automatisch. Das machst du alles automatisch. Und dann fängst du an zu dienen mit der Gabe. Und plötzlich entdeckst du, Mensch, ich habe Talente, ich habe Fähigkeiten. Die gute Zeit beginnt, wenn die Ordnung Gottes wiederhergestellt ist. Zwischen dir und ihm. Wenn die Infrastruktur stimmt, geistlich gesprochen, dann fließt der Segen wieder da. Da ist genug zu essen, da ist kein Mangel mehr da. Dann wirst du vom Herrn geführt und geleitet. Da wird das Leben plötzlich wie im Paradies. Ja, da beginnen paradiesische Zustände in unserem Leben. Da dient man. Die ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele. Die hatten alles gemeinsam. Da hat niemand gesagt, das ist mein Geld, das ist mein Auto, das ist mein Haus. Das sind meine Schuhe. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und da ist der Segen geflossen. Erst wenn der Leib Christi wird, die Gemeinde Jesu wird, Psalm 133, da steht es, wo Brüder in Eintracht, Schwestern auch, wo Brüder in Eintracht leben, da fließt der Segen Gottes, eine neue Zeit beginnt. Und der Herr hat die Leute zusammengebracht. Nicht der Petrus und nicht die Maria und nicht die Apostel. Der Herr hat die Leute zusammengebracht. Die saßen zuerst mal 10 Tage dort im Söller, wieder in sich geschlagen. Ich habe den Herrn auch verleugnet. Ich habe den Herrn auch verraten. Ich sollte auch im Strick hängen, wie der Judas. Und so weiter. Vorwürfe gemacht. Warum haben wir den Judas nicht beschützt? Warum haben wir den Judas nicht in unseren Gebetskreis reingenommen? Wir haben alle versagt. Und erst wenn du als Versager vor Gott bist, kann Gott mit dir was Neues anfangen. Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Gottes Werke, sein Werk, Wirken und so weiter müssen unser Leben erfüllen. Plötzlich reingenommen, du Maria, ich bin, plötzlich sagt sie Maria, und er hat Jesus ausgetragen, ich bin auch nicht besser wie ihr alle zusammen. Wir sind alles Sünder. Von wegen Maria, die unschuldig und reine und so weiter. Maria hat auch Fehler gemacht. Die hat auf Jesus nicht aufgepasst. Das ist schon ein ganz schlimmer Fehler. Steht sogar in der Bibel ihr Fehler. In Epheser 3, Vers 19, werdet erfüllt mit allerlei Gottesfülle. Und dann kannst du auch in der Wüste leben. Wenn du voll von Gott bist, kannst du überall durchkommen, hast überall Kraft und Energie. Aber ich sage dir noch eines, bevor Gott dich füllt, schüttelt er dich mal. So alles raus, was da drin ist. Reinig dich. Alles muss raus. Bevor er dich füllt, alles raus. Stell dich auf den Kopf und schüttelt raus. Bis du alles rausgespuckt hast. Bis nichts mehr drin ist. Und dann füllt er dich mit seinem Geist und seiner Kraft. Noch etwas ganz schnell. Ich will noch ganz schnell noch durch, noch einen Gedanken euch weitergeben. Gott salbt unser Haupt, Psalm 23, und deckt den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und das willst du ja erleben. Die gute Zeit soll ja bei dir beginnen, dass dein Haupt gesalbt wird, dass der Tisch gedeckt wird. Und er deckt den Tisch. Jetzt hör zu, lies mal langsam, lass es zergehen. Wo deckt er den Tisch? Im Angesicht deiner Feinde, im Angesicht deiner Schwierigkeiten, im Angesicht deiner Probleme, im Angesicht deiner, was weiß ich, was dein Problem ist. Deine gegenwärtigen Probleme, deine Nöte. Da deckt er den Tisch. Du wirst damit werden deine Widersacher konfrontiert. In dem Augenblick wird der Tisch gedeckt, dein Haupt gesalbt, dir voll eingeschenkt. Und da sitzt du da am Tisch Gottes. Du brauchst nichts mehr. Du hast nichts mehr nötig. Er versorgt dich jetzt. Und die Feinde gucken nur und sagen, das gibt's doch nicht. Mittendrin im Leid singt er. Mittendrin im Tod, im Verlust preist er Gott. Gott dient dir, wenn es dir wirklich schlecht geht. Das ist, wo Gottes Herrlichkeit sich offenbart. Gott dient dir, wenn es dir furchtbar, miserabel, schrecklich geht. Wenn du wirklich Schwierigkeiten hast, wenn es schlecht um dich steht, wenn du weder ein noch aus weißt, wenn du von allen Seiten bedrängt und angegriffen und fertig gemacht und niedergemacht wirst, wenn wir niemanden mehr haben, der uns was gibt, was gönnt, im Angesicht unserer Feinde deckt er uns den Tisch. Wenn wir niemanden mehr was zutrauen können und niemand mehr ja unsere Not sagen können, niemand will mehr mit uns was zu tun haben. Gott dient vor deinen Gegnern und deinen Widersachern, vor deinen Problemen deckt er den Tisch. Kannst du das vorstellen? Du sitzt da und er serviert dir. Er serviert dir. Er bedient dich. Das ist das Schönste und das Gewaltigste, was ein Mensch je erleben kann. Gott dient mir. Das ist Gottes Dienst. In schwierigen, kritischen Zeiten übernimmt Gott die Führung in deinem Leben. Die Versorgung und was es auch immer ist. Deine Behandlung, deine Tröstung, dein Beistand, deine Hilfe, deine Pflege. Für ein Kind Gottes sind gerade schlechte Zeiten gute Zeiten. Ich weiß, es ist schwer, was ich sage. Verrückt, aber schlechte Zeiten sind für ein Kind Gottes gute Zeiten. Gott begleitet uns in schlechten Zeiten. Im Angesicht unserer Feinde deckt er den Tisch. In schlechten Zeiten macht er uns stark. Greift uns in den Arm und in die Arme, festigt er uns. Hab keine Angst vor schlechten Zeiten, Bruder, Schwester. Damit fangen die guten Zeiten an. Mit den schlechten Zeiten fangen die guten Zeiten an. Das ist meine persönliche Entdeckung für mein persönliches Leben. Gott gibt dir in schlechten Zeiten seinen Frieden. Du kannst schlafen wie ein Wurm mit dir. Da fragst du dich, Mensch, ich könnte jetzt schlafen wie ein Bär. Obwohl du Sorgen hast, der Kopf platzt. Und kann schlafen wie ein Bär. Woher kommt das? In schlechten Zeiten gibt er dir seine Kraft. In schlechten Zeiten gibt er seinen Geist, damit du das richtige Wort im richtigen Augenblick nicht nur sagst, sondern auch hast für dich persönlich. Jesus hat die schlechten Zeiten zu guten Zeiten gemacht. Immer, guck mal, überall wo Jesus hinging, ging in eine schlechte Gesellschaft, da hat er gute Zeiten gemacht. Seine Niederlagen waren seine Siege und Triumphe. Am Kreuz, das war der größte Triumph. Hiob erlebte seinen Durchbruch, als er im Staub, im Dreck, in der Asche saß und sagte, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Frag nie warum, sondern wozu. Vertraue nicht deinem Zweifel, sondern vertraue den Zusagen Gottes. Was hat er mir zugesagt? Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Ich will bei dir sein alle Tage bis an der Weltende. Ich will dich führen und leiten, dich versorgen. Der Glaube ist nicht eine Sache des Gefühls. Der Glaube ist nicht eine Sache des Wissens, sondern der Glaube ist mit Gott rechnen. 0000, ich rechne mit Gott. 1. Egal was jetzt ist, und dann beginnst du ein Top-Leben zu führen, trotz vieler Probleme, trotz dem Kummer und trotz den Schwierigkeiten und trotz den Anfechtungen. Du beginnst ein übernatürliches Leben zu führen. Du weißt, ich lebe für Gott. Ich lebe für die Ewigkeit, ich lebe für den Himmel und es wird alles gut werden. Eines Tages mit mir, es wird gut werden. Vertraue Gott, nicht deinem Zweifel, nicht deinem Kummer, nicht deiner Krankheit, Gott. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du unser bester Freund bist. Ich darf dir einfach vertrauen für mein Leben, für unser Leben, auch für das Leben meiner Geschwister. Herr, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass du für deine Kinder dich sorgst, auch wenn wir dich nicht verstehen, auch wenn wir auf alle vier krabbeln. Herr, du bist unser Gott und du bist unser Heiland und du bist unser Vater, du bist unser Schöpfer. Und du willst nicht, dass wir dahin siechen, sondern du wirst die Deinen aufrichten zu deiner Zeit. Halleluja, zu deiner Stunde. Und wir wissen, die Zeit der Erquickung wird kommen. Du hast es angefangen. Du hast die Welt geschaffen. Du hast Jesus gesandt uns. Und du wirst die Welt beenden mit dieses ganze Elend, die ganzen Siechtum beenden. Und du wirst dein Reich kommen, so wie wir im Vater unser Jahrhunderte, Jahrtausende gebetet haben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und dein ist die Macht bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Ich segne alle, die vom Hause Gottes sind. Amen.